freue mich, dass ich schon ein paar Jahre in Folge hier sein darf. Es geht um eine Frau, die ich selber betreut habe. Die kommt aus Niederösterreich, aus der Gemeinde Neulenkbach. Ist da Sekretärin in einer Firma, relativ unauffälliges Leben. Das Einzige, was sie hat, ist eine arterielle Hypertonie und nimmt da Concord dagegen ein. Sonst relativ unspektakulär. Und Mitte 50. Ja. Dann ist die Dame mit einer sehr schweren Epistaxis gehend in den Notfall gekommen und hat den Ärzten, Ärztinnen dort berichtet und der Pflegemannschaft berichtet, dass sie sehr verschnupft sei und deshalb sich da heftig geschneuzt habe und glaubt, dass die Nasenschleimhaut sehr trocken war. Aber insgesamt berichtet sie auch, dass sie sehr müde und schwach sei in letzter Zeit und führt das auf den Stress in der Arbeit und auf ihre Verkühlung zurück. Wir glauben natürlich immer, weil jetzt gerade die Pandemie ist, wir sind alle sehr von der Pandemie gezeichnet, dass da vielleicht auch eine Covid-19-Infektion im Raum stehen könnte. Natürlich wurde sie auch darauf getestet, war negativ, RSV war negativ, Influenza war auch negativ. Und die Dame war kardiorespiratorisch, hemodynamisch stabil, subfebril, jedoch deutlich tachykard. Die klinische Untersuchung war vom Abdomen war relativ unauffällig, auch neurologisch allseits orientiert, keine peripheren Ödeme. Was aber doch auffällt oder auffällig war, waren kleinere Hämatome an den unteren Extremitäten. Und das war das Blutbild, das erste, was halt in einer Notfallmedizin gemacht wird, ist das Blutbild. Ich glaube, das Blutbild ist durchaus wert, einmal genauer angeschaut zu werden. Und bei genauer Würdigung des Labors fällt einem auf, dass da anscheinend eine Panzytopenie vorliegt. 9,4 Hämoglobin, Thrombozyten 65.000, de facto keine Abwehrzellen. CRP liegt bei 6,5. Wenn man jetzt hier noch die weiteren Laborwerte anfordert, insbesondere das Differentialblutbild, fällt einem auf, dass da Blasten zu sehen sind. Jetzt kann man natürlich sagen, Blasten, was ist daran so schlimm? Gar nichts, wenn es im Knochenmark ist und gesund ist, dann freuen wir uns alle, hat aber nichts im peripheren Blut verloren und schon gar nicht 42%. Das heißt, hier liegt eine, weiß es schon jemand, was da vorliegt?
Jawohl.
Eine Leukämie liegt davor. Es gibt natürlich auch Fälle, wo eine Leukämie eine Leukozytose macht. Deshalb heißt es ja auch, deshalb wurde das Wort ja auch von Virchow geprägt, Leukämie, also weißes Blut. Aber in dem Fall kommt es durch die Leukämie zu einer Knochenmarkinsuffizienz, zu einer Verdrängung des blutbildenden Knochenmarks, sodass hier eine Leukopenie entsteht. Nebst einer Thrombozytopenie und Anämie, also eine Panzytopenie, mit einer exzessiven Anzahl an Blasten in der Peripherie. Jetzt ist es schon relativ einfach, wenn man sich diese mikroskopisch anschaut, sagen wir mal, es sind Myeloblasten 42%. Das heißt, nach WHO-Klassifikation hat sich die Dame sicher die Diagnose akutmyeloische Leukämie verdient, weil eines ist klar, sobald größer gleich 20% Blasten im Blut oder im Knochenmark zu sehen sind, dann kann man von einer akutmyeloischen Leukämie sprechen. Außer es liegen Mutationen vor, zum Beispiel NPM1-Mutationen, die einem erlauben, die Diagnose auch zu stellen, wenn die Blastenzahl niedriger ist. Gut, also eine akutmyeloische Leukämie bei der Dame, das hat sie natürlich hart getroffen. Man kommt mit Epistaxis rein, geht mit Leukämie raus. Keine einfache Situation für die Personen. Es ist aber auch gar nicht, also ich habe das schon in meiner Laufbahn dreimal erlebt, dass jemand mit Epistaxis reinkommt und mit Leukämie rausgeht, weil das natürlich eine dermaßen schwere Knochenmarkinsuffizienz verursacht, dass die Patienten, Patientinnen bluten. Dazu kommt noch eine Gerinnungsstörung im Rahmen der AML, die eben diese Blutung anfacht. Grundsätzlich ist es so, bei der Anamnese, man erfährt sehr viel von der Patientin, von ihrem Umfeld. Ich glaube, die Kunst liegt immer darin, diese Puzzleteile zu einem Ganzen zusammenzufügen. Man bekommt auch viele Informationen mit, die jetzt nicht besonders relevant sind, vielleicht für die Diagnose selbst. Man bekommt zwar einen ganz einheitlichen Eindruck von der Patientin, vom Patienten, aber nicht jede Information ist jetzt entscheidend für das Stellen der Diagnose. Das ist jetzt eben unsere Aufgabe als Ärzte, Ärztinnen hier, die wesentlichen Informationen rauszufiltern, rauszufischen, um die Diagnose stellen zu können und auch herauszufinden, welche Therapie für diese Person geeignet ist. Das, was auch noch gemacht wird in einer Notfallaufnahme, ist standardmäßig ein EKG. Hier wurde auch eins gemacht und hier war sie schon, hat sie sich schon ein bisschen beruhigt. 85 Puls, davor hatte sie 110. Man kann auch sagen, es war eine Bedarfstachykardie, aber auch sicher des Stress reinzukommen ins Krankenhaus. Sieht hier jemand eine Pathologie, eine Ästhemie, Vorhofflimmern, einen Hemiblock, ist das normal? Gibt es da Ideen? Will sich jemand öffentlich bloßstellen? Sieht jemand eine Pathologie? Würde ich auch sagen, nein, oder? Das ist ein normales EKG. Ich würde sagen, es ist ein Indifferenztyp. Ein Indifferenztyp mit einer schönen RS-Progression. Eben nicht Tachykard, nicht Bradykard. Und die PQ-Zeit ist in Ordnung, unter 200 Millisekunden. Die QS-Dauer ist auch okay. QTC-Dauer scheint auch in Ordnung zu sein. Also alles in allem ein recht unauffälliger Befund, also seitens des Herzens kann man einmal Entwarnung geben. Das nächste, was in einer Notfallmedizin passiert, ist eine schnelle arterielle Blutgasanalyse, um einen Eindruck von der Patientin zu bekommen. Vor allem, wenn sie schon ein bisschen dyspnoisch ist, weiß man ja nicht, ist das jetzt von der Anämie oder gibt es einen zweiten oder dritten Grund. Und eine Blutgasanalyse ist einmal schnell gemacht und in jeder Notfallmedizin verfügbar und ist jetzt nicht wahnsinnig teuer. Das wurde auch gemacht, pH 7,48 ungefähr, PCO2 erniedrigt, so was man hier auch erkennt, Laktat 3, B6S minus 4. Wenn man das jetzt systematisch durchgeht, kommt man relativ bald zu einer wesentlichen Frage, ist die sauer oder nicht? Das ist die fundamentale Frage, die sich in der Notfallmedizin stellt, weil sauer heißt immer Sepsis. Ja. Sauer, wenn der Notfallmediziner sagt, die Dame ist sauer oder der Patient ist sauer, damit meint er, dass der pH-Wert unter 7,35 ist. Was will er damit sagen, dass die Patientin azidem ist? Ja, unter 7,35, eine azideme Situation. Und normalerweise ist das darauf zurückzuführen, dass durch die Hypoxämie, zum Beispiel im Rahmen einer Sepsis oder einer Gewebsperfusionsstörung, zum Anfall des Laktats kommt. Das Laktat ist eben sauer, ist eine Säure und verursacht eine Azidämie. Ja, also deshalb salopp formuliert, sagt der Notfallmediziner, da ist der Patient sauer oder nicht. Ich würde sagen, in dem Fall alkalem, also das Gegenteil. Jetzt nicht sehr prononciert, das ist 7,48, da kann man die Kirche noch im Dorf lassen. Passiert jetzt nichts Schlimmes noch in der Situation. Aber es kann einmal den Anfang einer größeren Problematik anzeigen, ja, vielleicht die Initialphase. Jetzt meine Frage an euch, ich habe auch ein bisschen jetzt nachgeholfen, ein bisschen verraten, dass es jetzt eine Alkalämie ist, aber das hättet ihr auch ohnehin erkannt. Was würdet ihr sagen, ist das jetzt metabolisch, respiratorisch, ist das kombiniert, wie ist eure Einschätzung? Gibt es da Ideen?
Also das
Ja, würde ich auch sagen. Ja. Warum eine respiratorische? Weil man sieht,
dass der PCO2-Wert auf 26 abgefallen ist, also um 10 Punkte. Das heißt, die atmet die Kohlensäure ab, um das jetzt vereinfacht zu formulieren, und verliert dadurch die Säure über die Atemwege, sodass es zu einer respiratorischen Alkalose kommt. Dafür kann es verschiedene Gründe geben. Manchmal ist es so, die Patientin ist aufgeregt durch die Blutabnahme, durch die Untersuchungen, und kommt dann in die Tachypnoe und verliert den CO2 über die Atemwege. Manchmal ist es auch so, dass die Patientin durch die Dyspnoe eine respiratorische Insuffizienz wahrnimmt und fängt an zu hyperventilieren. Und das führt auch zu einem Abfall des PCO2s. Also ich würde auch sagen, respiratorische Alkalose. Und ich würde sagen, es besteht hier auf jeden Fall ein Kontrollbedarf, dass man noch einmal schaut, wie sich das in den nächsten Stunden entwickelt mit der Blutgasanalyse. Bei der Interpretation der Blutgasanalyse gibt es einen Algorithmus. Das ist die erste Frage des Notfallmediziners, der Notfallmedizinerin: Ist der Patient sauer oder nicht? Also Alkalem oder Acidem. Ja? Und dann stellt sich die Frage, ob diese betroffene Person gerade jetzt hyperventiliert oder nicht. Also wie ist es um den PCO2-Status bestellt? Wie ist der PO2-Status? Kann der ausreichend auch suffizient sich mit Sauerstoff versorgen? Da gibt es auch diese Fingerclips, da kann man die periphere Sauerstoffsättigung zusätzlich messen. Was einem noch weiterhilft, ist der Bicarbonatspiegel. Hilft einem zu schauen, wie der metabolische Schenkel ist. Und so arbeitet man sich Schritt für Schritt vor und versucht herauszufinden, ist das jetzt eine respiratorisch getriggerte Säurebasisstörung oder eine metabolisch getriggerte. Hier habe ich es auch als kleine Merkhilfe, wenn wir eine metabolische Komponente vermuten. Angenommen, die hat ein Laktat von über 20, ist hypoxem, bedeutet das, dass die eine schwere Acidämie entwickelt. Wenn das pH hier bei 7,2 liegt, ist da sicher der Bedarf gegeben, die Patientin zumindest auf eine Intermediate Care Unit zu bringen. Mit 7,2 werden sie es nicht schaffen, auf einer Normalstation eine Patientin, einen Patienten zu versorgen. Mit 7,0 besteht sowieso Lebensgefahr. Also da müssen Sie wirklich auf diese Werte, glaube ich, auch achten in der Klinik. Umgekehrt ist es vielleicht weniger dramatisch, wenn eine Person 7,48 hat oder 7,49, ist das jetzt nicht so dramatisch, wie wenn eine Person jetzt 7,2 hat. Ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein. Eine Acidämie ist immer da liegt immer ein schwerwiegender Grund dahinter. Und kann man so eine Person mit 7,2 auch nicht auf einer Normalstation halten. Ja. In dem Fall ist es aber okay. Wenn man sich das so anschaut, eine metabolische Azidose, angenommen, wie gesagt, hat die Patientin ein Laktat von 20, würde das bedeuten, der pH-Wert fällt aufgrund des Laktatspiegels ab. Die Patientin wird acidem und der Base-Axis sinkt. PCO2 sinkt auch. Warum? Weil der Körper versucht da jetzt natürlich gegenzuhalten, versucht die überschüssige Säure abzuatmen, und damit sinkt auch der PCO2-Spiegel. Das heißt, metabolische Azidose, aber respiratorisch vollständig oder teilkompensiert. Wenn es metabolisch ist für euch in der Klinik, wenn ihr einmal wo tätig seid, schaut einfach, ob diese Pfeile alle in die gleiche Richtung zeigen, metabolisch miteinander, steht auch hier als Merkhilfe, dann kann man sich relativ sicher sein, dass da die metabolische Schenkel führend ist. Gut. Es gibt auch noch eine zur Differentialdiagnose der metabolischen Azidose gibt es auch etwas, was man in der Klinik immer wieder hört, diese sogenannte Kussmaulsche Merkhilfe. Das ist einfach ein Akronym, das man sich auch sehr gut merken kann. weil es sehr bildlich ist. Wichtig, ich muss gestehen, ich habe noch nie eine Salicylatvergiftung gesehen in meinem Leben oder Methanol einmal, weil er zu Hause gepanschtes Alkohol getrunken hat. Aber Ethylenglykol habe ich auch einmal gesehen, aber Salicylatvergiftung noch nie. Aber drei Sachen habe ich schon des Öfteren gesehen. Eine Ketoazidose, vor allem im Rahmen eines Diabetes mellitus Typ 1. Eine Uremie, wenn das zu einem akuten Nierenversagen kommt oder akut auf chronischem Nierenversagen, kann der Harnstoffspiegel extrem ansteigen, die Harnsäure kann ansteigen, der Patient kann die Nierenretentionsparameter nicht im Normbereich halten und rutscht in eine uremisch-metabolische Azidose rein. Das Gleiche gilt auch bei der Laktatazidose, die zum Beispiel infektgetriggert sein kann oder hypoxemisch getriggert sein kann, also eine Hypoxie verursacht, eine Laktatazidose. Und bei all diesen Fällen, ich habe das jetzt zusammengeführt auf drei Buchstaben COOL, also Ketoazidose, Uremie und Laktatazidose. Damit werdet ihr, glaube ich, über 90% der Fälle in der Klinik meistern. Also cool bleiben und an cool denken. Ketoazidose, Uremie und Laktatazidose. Wenn ihr sowas seht, dann ist normalerweise die Anionenlücke erhöht, vergrößert. Was heißt das? Das heißt, wenn man sich die Norm, also die Laborwerte anschaut, in dem Blutgas oder in der Blutchemie, wenn man vom Serum Natriumchlorid und Bicarbonat abzieht, dann ist die Frage, ist die Anionenlücke über 11 oder nicht? Wenn es 12 ist, ist es grenzwertig, das ist dann wieder Fisch noch Fleisch, das wird euch wahrscheinlich nicht viel helfen. Aber angenommen, es ist jetzt 20. Ich glaube, das hat schon mehr Gravitas, mehr Aussagekraft. Da werdet ihr schon annehmen können, dass da durchaus eine metabolische Azidose im Gange ist. Es gibt auch das Gegenteil. Die Anionenlücke ist normal. Das kann passieren, wenn zum Beispiel ein Patient dehydriert zu euch kommt auf die Station und jemand hängt jetzt mehrere Liter Natriumchloridlösung an, 0,9%, und dann kommt es zu einer sogenannten hypochloremischen metabolischen Azidose und der Patient rutscht damit iatrogen, also medizinisch durch eine medizinische Behandlung bedingt, in die Azidose rein. Deshalb hängen wir in der Klinik normalerweise ein Elomel an oder eine Ringerlaktatlösung, eine ausbalancierte Elektrolytlösung an, damit eben solche Befunde nicht entstehen. Hier habe ich es noch einmal zusammengefasst. Eines habe ich gesagt, bei der metabolischen Azidose mit normalen Anionenlücke eben durch die Überzufuhr von Natriumchloridlösung. Es gibt auch einige andere Ursachen, zum Beispiel die parenterale Ernährung, wenn zum Beispiel die Angehörigen zu Hause es zu gut meinen mit dem Patienten und dann übermäßig anhängen, die hochkalorische Ernährung, der kann auch mitunter in eine metabolische Azidose reinrutschen. Eine schwere Diarrhoe, zum Beispiel im Rahmen einer Infektionserkrankung, kann auch sowas machen, oder seltene nephrologische Erkrankungen. Das ist es im Wesentlichen. Eines gebe ich vielleicht auch noch mit. Ich habe schon ein paar Mal erlebt, ein Patient kommt und hat einen Infekt und vielleicht auch noch schlechte Nierenwerte. In dem Fall würde ich das Statin, wenn es sich medizinisch vertreten lässt, für eine kurze Zeit pausieren. Das Statin kann einerseits eben zu einer Rhabdomyolyse führen und damit einhergehend auch zu einer metabolischen Azidose, weil es zu einem Muskelzellzerfall führen kann und zum Anstieg der Leberwerte. Ich glaube, also eine Rhabdomyolyse im akuten Infekt braucht keiner und das ist schon ohnehin schwer genug, einen akuten Infektpatienten zu behandeln, braucht man jetzt nicht die Rhabdomyolyse noch herbeizuführen. Wenn ihr so einen Fall seht, denkt an die metabolische Azidose, schaut aktiv nach einem Statin. Manchmal ist es auch nicht gleich als Statin erkennbar, manchmal ist es da steht Ezuroso in der Akte, Ezuroso als Kombination aus Ezetimib und Rosuvastatin. Wenn ihr sowas seht, dann versucht es einmal für ein paar Tage zu pausieren, wenn es sich medizinisch vertreten lässt, dass der Patient nicht on top noch nach einer Rhabdomyolyse entwickelt. Jetzt kommen wir zurück wieder zu dieser Dame. Wie gesagt, kommt mit Epistaxis rein und wird mit der schwerwiegenden Diagnose AML versehen. Grundsätzlich ist es so, wenn man AML jetzt diagnostiziert, ist es nicht wie in den 70er Jahren, wo man einen Ausstrich macht und ein Mikroskop hält und schaut, ob da die Zellen leuchten oder nicht. Heutzutage ist alles viel differenzierter, viel komplexer, vielschichtiger, facettenreicher geworden. Man braucht mehrere verschiedene diagnostische Maßnahmen, um die Diagnose einerseits zu sichern, andererseits auch herauszufinden, welche Marker vorliegen, die eine Auskunft über die Prognose geben können, also prognostische Marker und auch sogenannte prädiktive Marker. Prädiktive Marker bedeuten Marker, die eine Therapie erlauben, ja, wo man eine Therapie weiß, dass man eine Therapie geben kann und dass die Therapie anschlagen wird. Ja. Also dass die Patientin auf diese Therapie ansprechen wird. Prädiktive Marker und prognostische Marker. Bei der AML ist es aber auch noch so, sie brauchen diese Marker auch nicht nur für die Diagnose, nicht nur für die Prädiktion oder für die Prognose, sondern auch für das Monitoring. Ja. Das heißt, man kann ja auch heutzutage mit einer einfachen Blutabnahme bei bestimmten Fällen von AML, zum Beispiel NPM1, auch das Ansprechen dieser Person anhand des Bluts, anhand dieses Markers analysieren, monitorisieren. Man sagt auch dazu Minimal Residual Disease, MRD, um die minimale Resterkrankung im Blut festzuhalten. Was braucht man jedenfalls, wenn so eine Person zu einem kommt mit der akuten myeloischen Leukämie? Man braucht einmal ein onkologisches Konzil. Das ist einmal das Um und Auf. Warum? Weil der Onkologe muss einmal herausfinden, welche Erkrankung genau vorliegt, und wenn er das einmal weiß, kann er auch die Diagnostik dementsprechend einleiten. Klar ist aber, bei einer akuten Leukämie sollte die Hämatologin, der Hämatologe eine Beckenkammbiopsie organisieren, als bald wie möglich. Aus dem Beckenkamm werden dann verschiedene Befunde abgeleitet. Einerseits die Histopathologie, also die Stanze von der Beckenkammbiopsie wird dann untersucht von einem erfahrenen Hämatopathologen. Die Frau Professorin Simonitsch-Klupp ist eine sehr erfahrene Hämatopathologin im AKH, die das sehr häufig macht und seit vielen, vielen Jahren und eine ausgewiesene Expertin auf diesem Gebiet ist. Man braucht dann aus dem Befund der Beckenkammbiopsie auch eine sogenannte Knochenmarkzytologie. Man schaut sich dann die Zellen unter dem Mikroskop an. Das ist auch sehr entscheidend. Aus dem Material wird auch noch so eine sogenannte Leukozytentypisierung gemacht. Manche sagen dazu auch Faxanalyse, andere sagen dazu auch eine Immunphänotypisierung. Warum macht man das überhaupt? Weil auf manchen dieser Zellen bestimmte Marker sind, Oberflächenmarker, und man versucht herauszufinden, welche Marker diese sind. Ja. Und das gibt Auskunft über die jeweilige Erkrankung. Dann braucht man noch eine Karyotypanalyse mit dem Fisch, mit einer Zytogenetik und versucht da herauszufinden, was da jetzt vorliegt. Ja. Und eine Molekulargenetik. Ja. Eine Molekulargenetik ist wesentlich eben für die Mutationen, die vorliegen, und auch für das Monitorisieren der Erkrankung. Karyotyp sollte natürlich bei einer Frau XX sein, nicht XY, das ist mir schon klar, aber ich habe leider keine anderen Befunde jetzt gefunden, um das reinzukopieren. Bitte um Verzeihung. Aber das ist ein Originalbefund, so wie es man dann sieht. Bei einem vollständigen Befund sollten eben Leukozytentypisierung, KM-Zytologie, Histopathologie, Zytogenetik, also Karyotyp und Molekulargenetik vorliegen. Der Befund von der Knochenmarkzytologie ist relativ bald da. Nach ein, zwei Tagen bekommt man schon die ersten Befunde. Für die gesamte Diagnostik braucht man schon ungefähr 10 Werktage plus minus. Aber man braucht jetzt nicht für die Einleitung der Therapie alle Befunde jetzt abzuwarten. Der vorläufige Befund reicht schon, um auch eine entsprechende Therapie bei so einer aggressiven Erkrankung einleiten zu dürfen. Was wird dann noch gemacht? Es wird eine CT gemacht nach einer Neudiagnose. Warum? Ihr müsst euch vorstellen, die Dame hat ja keine Abwehrzellen. Ja, das heißt, und kommt zu euch mit einem CP von 7 und fiebert und hat Nasenbluten. Solche Patientinnen sind, da könnt ihr gar nicht so schnell schauen, die rutscht euch in die febrile Neutropenie und danach in die Sepsis, weil die hat keine Abwehrzellen und die kann sehr schnell, sehr bald instabil werden. Das heißt, man muss einerseits diese Patienten sofort abschieben antibiotisch, nachdem man Blutkulturen abgenommen hat, und auch andererseits eine Infektsuche einleiten. Lungenröntgen allein reicht da nicht aus. Man braucht eine gescheite Diagnostik, eine CT am besten, Hals, Thorax, Abdomen, um einen etwaigen Infektfokus auszuschließen und auch den Lymphknotenstatus besser beurteilen zu können, weil das muss jetzt nicht immer eine AML sein. Und natürlich kann es einem helfen, auch zu schauen, ob da weitere Organe befallen sind, ja? Ob da Organinfiltrationen vorliegen. Leber, Milz in der Haut oder woanders. Also das ist ganz wesentlich in der Aufarbeitung einer akuten Leukämie. Und wichtig ist auch, die Lungenfunktion zu überprüfen. Wenn die Lungenfunktion adäquat ist, kann man dementsprechend auch eine adäquate Therapie einleiten. Wenn die Lungenfunktion dementsprechend nicht so gut ist, weiß man, dass man mit der Therapie vielleicht etwas sanfter anfangen sollte, und vor allem eine schwere Lungenfunktionsbeeinträchtigung bedeutet auch, dass diese Patientin keine gute Kandidatin für eine spätere Transplantation ist, also Knochenmarktransplantation, Stammzelltransplantation, eine allogene. Das heißt, das Herz muss auch angeschaut werden, ob da eine Herzinsuffizienz da ist oder nicht. Hat natürlich auch eine therapeutische Bedeutung. Angenommen, die Dame hat ein schlechtes Herz, eine schwere Herzinsuffizienz, NYHA3, ein sogenanntes HEFREF, also Heart Failure with a Reduced Ejection Fraction. Naja, dann werde ich wahrscheinlich nicht die 3 Tage Doxorubicin geben können, die auch mitunter potenziell kardiotoxisch ist, diese Chemotherapie. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Das heißt, zusätzlich zur Diagnostik der Leukämie selbst braucht man auch eine genaue Diagnostik der Person im Ganzen, das heißt Lungenfunktionsanalyse, transthorakale Echokardiographie und CT. Bei uns wird es dann auch im Tumorboard besprochen danach, so wie viele andere Tumorerkrankungen. Hier für die Leukämie, da steht nochmal zusammengefasst, was hier für eine Diagnose vorliegt, welche Eigenschaften diese Leukämie vorweist. Hier seht ihr eine Mutation FLT3-ITD. FLT3-Mutation bedeutet, dass diese Person sich sehr gut eignet für eine Therapie mit zum Beispiel Midostaurin, einem FLT3-Inhibitor. Für ITH1 gibt es auch eine zielgerichtete Therapie jetzt. NPM1 ist sehr wesentlich, wenn man eine Leukämie monitorisieren möchte. Ist auch sehr wesentlich, um zu wissen, zu welcher Risikogruppe so ein Patient gehört. Was ich nur damit sagen will, wichtig ist eine diagnostisch genaue Aufarbeitung, auch eine Risikoeinschätzung von der Klinik der Patientin und natürlich die Eingabe ins Tumorboard, um das auch mit Experten, Expertinnen besprechen zu können. Letztendlich ist es bei dieser Patientin auf ein 3+7 Midostaurin hinausgelaufen. Und das ist die sogenannte Induktionstherapie mit 3 Tage Doxorubicin, also einem Anthracyclin, 7 Tage Cytarabin und Midostaurin als FLT3-Inhibitor. Nach der Induktionstherapie, ihr müsst euch vorstellen, die hat schon wenig Zellen, ja, wenig funktionsfähige Zellen vor allem. Und durch die Induktionstherapie wird einmal das Knochenmark ordentlich einmal ausgelöscht, ja, damit die bösen Blasten einmal verschwinden oder ordentlich dezimiert werden, dann kommt die planmäßig in die Aplasie. Das Problem ist natürlich, in der Aplasie ist so eine Person erst recht infektionsgefährdet, erst recht exponiert, und da werden diese Personen auch bei uns engmaschig überwacht, und wenn Fieber auftritt, stellen wir auch ein breites Antibiotikum zur Verfügung, versuchen den Infekt abzufangen und geben auch ein Mittel gegen Pilze, ein antifungales Mittel. Und messen in regelmäßigen Zeitabständen die Lungenfunktion, also die Sauerstoffsättigung, den Blutdruck, den Puls und versuchen rechtzeitig herauszufinden, ob der Patient hämodynamisch, respiratorisch instabil wird oder nicht. Hier in dem Fall sieht man, dass 29. Juni wird diese Person schon langsam hypoton. Das Bild habe ich persönlich gemacht. Man sieht mich im Monitor. So hat es angefangen. Relativ langsam. Man sieht, das ist ein Monitor, das an diesem bei dieser Patientin aufgestellt wurde. Was man sieht, ist ein Puls von 97, 92. Das ist jetzt vielleicht nicht so 110 und 134. Das ist vielleicht nicht so bekömmlich auf Dauer. Das ist eine ordentliche Tachykardie. Sättigung ist noch okay. Aber was auffällt, ist vor allem der Blutdruck. Das ist in Rot gekennzeichnet. Wir haben das gemacht, wie die Pflegemannschaft zu mir gekommen ist, hat gesagt, diese Patientin hat Fieber. Wir haben Blutdruck gemessen, 96 zu 55. Wir haben dann natürlich Flüssigkeit appliziert, Elomel 1 Liter. Normalerweise ist es so, dass eine gesunde Erwachsene unter 1 Liter Elomel mit dem Blutdruck ansteckt. Ja, das ist das erste Mittel, was man macht, einmal 1 Liter Elomel oder 1 Liter Flüssigkeit. Ja. Was ist hier passiert? Halbe Stunde später das Gegenteil. Die wird zunehmend instabiler. Ja, das heißt, trotz Flüssigkeit rutscht die immer mehr in die Instabilität und auch der Puls ist ordentlich angestiegen, von 110 auf 134. Ja, das heißt, der Körper kämpft mit allen Mitteln jetzt gegen diese Instabilität. Meine Frage an euch ist, würdet ihr so einen Patienten auf der Normalstation weiter behalten? Würdet ihr schauen, dass er... Ja, bitte.
Auf die Intensivstation.
Genau, würde ich auch sagen. Also ich würde auch nicht den Helden spielen, würde einfach anrufen und sagen, ihr müsst mal den Patienten nehmen. Zumindest, wenn die Intensiv voll ist, das kann leicht passieren, zumindest auf ein Intermediate Care Unit, ja, wo eine Überwachungsposition der Patientin zur Verfügung gestellt wird und wo man die Patientin auch engmaschig monitorisieren kann, adäquat kontrollieren kann und auch bei Bedarf eine Therapie mit einem Noradrenalin geben kann, um den Blutdruck einmal zu stabilisieren. So eine Patientin kann man auf einer Normalstation nicht halten. Da wird euch keiner danken. Nicht der Oberarzt, nicht die Pflegemannschaft, nicht die Frau Primaria, niemand. Ja. Also das heißt, es wird euch jeder danken, wenn ihr es schafft, diese Patientin in dem Zustand schnell auf eine Intensiv- oder zumindest auf eine Intermediate Care Unit zu bringen. Und ich glaube, die hat es sicher verdient. Ich denke mir, wenn es nicht bei einer 56-jährigen Frau möglich sein sollte mit einer AML, bei wem denn sonst? Ja? Also die hat es sicher verdient und gehört auch dementsprechend versorgt. Hier eine KG, vielleicht auch interessant, von dieser Person. Ihr seht 123, eine ordentliche Tachykardie, die angezeigt wird und wir machen in solchen Fällen natürlich ein EKG und schauen uns den Rhythmus an. Die Frage ist, die sich immer stellt, man sieht schon, das EKG tut sich schon ein bisschen schwer, PQ-Zeit zu errechnen. Das ist immer so ein Hinweis auf die Diagnose, auf die Störung, die da vorliegt. Die erste Frage, die man sich stellt, ist das rhythmisch oder nicht? Ich glaube, wir sind uns alle so weit einig, dass das nicht besonders rhythmisch ist. Ich habe schon rhythmischere Herzschläge gesehen in meinem Leben. Hier zum Beispiel, der Abstand ist deutlich größer als hier. Das sieht man auch ohne Brille. Ich denke, das zeigt schon an, welche Störung hier vorliegt. Man muss sich auch ein bisschen die Situation vorstellen. Die ist anem, ist eine Aplasie, besonders infektgefährdet. Und das EKG zeigt eine Tachykardie, hoher Puls. Und noch dazu ist die hypoton und hat auch einen Infekt. Könnt ihr euch vorstellen, was die da vielleicht, ja,
früher oder später septisch. Also die ist eigentlich schon septisch.
Die ist präseptisch, kann man sagen, ja, oder wird bereits septisch. Weißt du, was Sepsis ist, ein gutes Stichwort. Was könnte eine Sepsis verursachen für eine Herzrhythmusstörung? Genau, ein infektgetriggertes tachykardes Vorhofflimmern. Und das ist hier genau das Problem. Ein Grund mehr, warum man die Patientin verlegen sollte, weil das Vorhofflimmern trägt dazu bei, dass hier eine Hypotonie aufrechterhalten bleibt. Man muss die Patientin dann natürlich auch versuchen, mit Hilfe der Kardiologie auf die Intensiv dann zu konvertieren, in einen normalen Rhythmus zu bringen, weil sonst kommt sie aus der Hypotonie nicht mehr raus. Interessant war auch bei dieser Patientin in dem Stadium, ist jetzt keine große Überraschung, die ist in der Aplasie, hat sehr, sehr wenig Thrombozyten. In dem Fall ist es so, wenn man die Mundschleimhaut sich anschaut, sieht man manchmal kleine dunkle Flecken. Das fällt auch manchmal einem auf, wenn man Blut abnimmt und staut mit einer Staubinde, mit einem Stauschlauch, dass solche Patientinnen und Patienten also Petechien entwickeln am Unterarm, an den Händen. Englisch heißt es Tunicae-Phänomen, das heißt ein Phänomen getriggert durch das Abbinden, durch die Staubinde. Das heißt, da entstehen Petechien und das Pendant dazu in der Mundschleimhaut heißt Wet Purpura. Man sieht es am Gaumendach besonders deutlich, am Gaumen, an den Schleimhäuten. Man muss halt den Patienten darum bitten, halt kurz den Mund zu öffnen, damit man da schaut, ob da eine Wet Purpura vorliegt oder nicht. Manchmal ist es so, zum Beispiel normalerweise ist es so, dass wir unter 10.000 Thrombozyten, also 10 pro Gigaliter Thrombozytenkonzentrate verabreichen. Aber diese Grenze ist nicht in Stein gemeißelt. Warum nicht? Weil angenommen, die Patientin hat 30.000 Thrombozyten oder 20.000 Thrombozyten und hat Wet Purpura, sagt auch, ich habe immer wieder leichte Epistaxis, na dann geben wir schon ein Thrombozytenkonzentrat, auch wenn das eine sehr wertvolle Ressource ist. Aber in dem Fall machen wir das schon, damit diese Person dann nicht noch schwerere Blutungen entwickelt. Wet Purpura. Die Dame war dann auf der IMCU bei uns an der Abteilung. Die war dann hypoton, hat Sauerstoffbedarf gehabt, ist dann, glaube ich, auf 6 Liter Sauerstoff pro Minute gelaufen. Sorry. Und hat Noradrenalin und Vasopressin-Perfusoren benötigt. Und man hat dann in den beiden Lungen, dann in einer CT-Untersuchung, dann Infiltrate vernommen, entzündliche Infiltrate observiert und auch eine gewisse Stauungskomponente ist dazu gekommen. Dazu ist es noch dazu in der EMCU zu einer ausgeprägten Epistaxis gekommen. Da musste die HNO noch einmal den Locus Kieselbachi veröden und versorgen, damit die Blutung sistiert. Zusätzlich, der Kollege hat schon angesprochen, ist es im Rahmen des Sepsis, weil die Patientin war ja septisch, hier auch zu einem akuten Nierenversagen gekommen. Ich glaube, das ist ein schöner Fall, der zeigt, da kommen verschiedene Probleme zusammen. Ja? Die Aplasie, die Infektionsgefahr, die hämodynamisch-respiratorische Instabilität, das Organversagen, vor allem die Niere kann betroffen sein. Zu den Niere sagen wir immer spaßhalber Partisan der inneren Medizin, die kann euch schnell ex gehen. So schnell kann man gar nicht manchmal schauen, muss man manchmal streicheln, damit die irgendwie nicht versagt in ihrer Funktion. Weil wenn die Niere versagt, tendiert sie dazu, auch mehrere verschiedene andere Organe mitzureißen in den Abgrund. Also immer auch auf die Niere schauen, nicht nur auf die Leber. Und versuchen, die Niere engmaschig, vor allem bei solchen Patientinnen und Patienten, zu überwachen. Die ist dann auch dort später dann einer Blutgasanalyse unterzogen worden. Hier seht ihr eine Sauerstoffinsufflation von 4 Liter pro Minute, arteriell gestochen natürlich. Sie hat, wie sie gekommen ist, 7,48 gehabt ungefähr. Ja, jetzt hat sie 7,5, also deutlich prononcierter. Das ist vor allem zu dem Zeitpunkt, wo sie schon ein bisschen erholt hatte. Ja, ist jetzt nicht in die Sepsis, ist jetzt nicht in der blühenden Sepsis gemacht worden, diese Blutgasanalyse, sondern etwas später. Ich glaube, man kann wieder so vorgehen wie beim ersten Fall. Man schaut sich einfach an, ist diese Dame sauer oder nicht? Ich würde sagen, nein. Die ist das Gegenteil, sogar alkalem, aber deutlich alkalem, 7,5 pH-Wert. Und man sieht aber hier wieder diese Konstellation, wie wir es beim ersten Fall gesehen haben, nämlich ein PCO2-Wert von 23. Normal sind es ungefähr 33, 35. Hier hat sie 23, das heißt 10 Punkte darunter. Hämoglobin 9. Elektrolyte, ja, könnte ein bisschen schöner sein, vor allem das Natrium, aber man kann nicht alles haben im Leben. Auch das Kalzium, aber ja. Laktat ist okay, Glucose ist okay, Basics ist auch. Jedenfalls würde ich sagen, das ist wieder eine Alkalämie und schlägt in die gleiche Kerbe wie beim ersten Fallbeispiel. Ich löse es selber auf, weil wir das ja schon besprochen haben. Wieder eine respiratorische Alkalose. Und auch hier die Frage, warum kann das sein? Ich habe da jetzt diesen Slide hier eingefügt, damit man das auch besser erkennen kann, was die Ursachen einer Alkalose sein können. Bei der respiratorischen Alkalose ist es halt vor allem diese Hyperventilation. Ja. Die Frage ist, ist das jetzt psychogen bedingt? Ist das eher ein Anzeichen für eine Hypoxie? Ich würde meinen, das ist eher ein Anzeichen einer Hypoxie in dem Fall. Vielleicht sind die 4 Liter ein bisschen zu wenig. Ja. Man sieht es auch an dem PO2-Wert. 72 bei einer 56-jährigen Dame ist schon ein bisschen niedriger. Bei der Dame haben wir auch peripher Sauerstoff gemessen, das waren dann 85. Es hängt natürlich von dem Fall ab, wenn eine Person zu euch kommt, ein älterer Herr, ein COPD-Patient, vielleicht 70 Jahre, etwas adipös, Raucher, und er hat eine periphere Sauerstoffsättigung von 90%, ist es okay, das ist kein Drama. Man muss jetzt nicht hier den Sauerstoff hochdrehen und den armen Herrn in die Hyperkapnie schießen. Da muss man etwas zurückhaltender sein. Aber die Dame hat ja keine COPD und ist ja auch jung, 56, ist auch nicht adipös. Das heißt, 72 Sauerstoffsättigung ist ein bisschen zu wenig für die Dame und deshalb signalisiert das den Körper, hey, da ist eine Hypoxie, atme mehr ein, die kommt dann in die Hyperventilation, in die Tachypnoe und das führt dazu, dass mehr CO2 abgeatmet wird. Also in dem Fall schaut es, dass ihr dann die Sauerstoffsättigung erhöht durch die Erhöhung der Sauerstoffinsufflation. Ja? Also 4 Liter sind dann bei der Dame ein bisschen zu wenig. Ich würde dann halt nochmal raufgehen auf 6 und schauen, was passiert. Ein paar Worte noch abschließend zu AML, ist eine insgesamt eher seltene Erkrankung, vergleich jetzt zu zum Beispiel chronisch-lymphatischen Leukämie, ist das eher eine seltenere Erkrankung, vor allem eine Erkrankung des älteren Herrn, der älteren Dame, weil man sieht ja auch, wie die Inzidenz sich verschiebt. Bei den über 65-Jährigen liegt die Inzidenz doch bei 15 pro 100.000. Was interessant ist, ist diese extrem schnelle Dynamik der Erkrankung. Es kann wirklich sein, dass das Blutbild vor einem halben Jahr völlig in Ordnung war, alles absolut in Ordnung, beschwerdefrei, symptomfrei, keine Symptomatik. Und dann, ein paar Monate später, kommt es zu einem Leistungsknick und die Patientin oder der Patient erfährt immer mehr, erlebt immer mehr Probleme, hat Probleme auch in der Arbeit, Konzentrationsschwierigkeiten, extreme Müdigkeit, also Fatigue, die durch das Schlafen nicht besser wird. Es entstehen dann auch Blutungen, Blutungskomplikationen, Infektionen natürlich und auch teilweise Organvergrößerungen. Und auch die Müdigkeit ist aber nicht nur bedingt durch die Anämie. Ja. Die Anämie trägt natürlich dazu wesentlich bei, die Belastungsdyspnoe, aber die Erkrankung selbst macht auch eine schwere Müdigkeit, eine Fatigue. Ja. Am Anfang ist es so, dass die Patientin noch das kompensieren können. Später ist es für die Patientin nicht einmal mehr möglich, ihre Zähne zu putzen. So schwerwiegend kann diese Müdigkeit dann sich auswirken. Das alles ist ein Anzeichen für eine akutmyeloische Leukämie. Ich glaube, wichtig ist, weil so ein Fall kann immer irgendwo aufpoppen, auch wenn man auf die Chirurgie ist, auf die Gyn oder auf den Notfall. Ich glaube, wichtig ist nur, darauf zu schauen, ist da eine schwere Leukozytose zu sehen, beziehungsweise eine schwere Panzytopenie oder nicht. Ich glaube, das sollten die Red Flags sein, dass man die innere Medizin kontaktiert mit der Fragestellung, ist da eine hämatologische Erkrankung im Spiel oder nicht. Im September war das Blood Cancer Awareness Month und ich habe das als Anlass genommen, auch im Herbst eben diesen Fall zu bringen. Vielen lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr.
Ganz, ganz herzlichen Dank für die Präsentation dieses Falles mit allen Nebenwirkungen und Nebenerkrankungen. Vielleicht darf ich nur eines bitten, könnten Sie ein bisschen noch auf die Promyelozytenleukämie bei der AML eingehen,
ja.
Bei der spezielle Therapie.
Das stimmt, ja. Ja, guter Punkt. Also es gibt eine Subvariante, die wurde in den 70er Jahren auch als die sogenannte AML M3 beschrieben, die sogenannte M3-Leukämie, vor der sich die Hämatologen so fürchten wie die Onkologen vor dem Pankreaskarzinom. Die M3-Leukämie heißt jetzt akute Promyelozytenleukämie, also APL abgekürzt. Die ist extrem entscheidend, weil die ist sehr janusköpfig oder sehr ambivalent. Einerseits birgt die in den meisten Fällen eine sehr gute Prognose, die kann man auch zielgerichtet gut behandeln und heilen. Andererseits ist es so, wenn sie unerkannt bleibt und man spät reagiert, kann es schwerste Blutungen verursachen durch eine sogenannte Verbrauchskoagulopathie. Und die Blutungen können auch im Gehirn auftreten, zu einer schweren Gehirnblutung führen. Wir sagen dazu die M3-Leukämie oder akute Promyelozytenleukämie. Wichtig ist bei diesen Patienten und Patientinnen zu wissen, dass die mit dem Fibrinogen sehr rasch abstürzen können wegen der Verbrauchskoagulopathie. Auch die Gerinnung kann sehr gestört sein. Interessant ist, dass man diese Patientinnen normalerweise auch anhand ihrer Zytomorphologie im Mikroskop erkennen kann. Die Myeloblasten weisen bei der AML-M3, bei dieser APL, bestimmte Eigenschaften auf, vor allem die sogenannten Auerstäbchen sind zu sehen im Myeloblasten und die sind kennzeichnend für diese Leukämieart. Und sobald man das sieht, sobald man den Verdacht hat auf diese Leukämie, sollte man unbedingt den Hämatologen hinzuziehen und die Hämatologin wird in dem Fall schon bei Verdacht eine Therapie mit Vitamin A etablieren, mit Vesanoid. Das ist extrem wichtig. Tatsächlich sprechen dann diese Zellen, die eine Differenzierungsstörung haben, auf das Vitamin A an und die Differenzierungsblockade wird dadurch aufgehoben durch die Gabe von Vitamin A und die Zellen können dann ausreifen. Und damit ist das schon eine wesentliche Stütze der Therapie. Und wenn man Vitamin A frühzeitig verabreicht, kann man diese Blutungsgefahr vorbeugen. Sozusagen auch mein Appell hier, danke, dass Sie das auch angesprochen haben, bei der AML M3, bei dieser akuten Promyelozytenleukämie, APL abgekürzt, dass hier sofort bei Verdacht schon Vitamin A verabreicht wird. Ist mir schon klar, dass das vielleicht jetzt auf die Chirurgie nicht vorrätig sein wird, dieses Präparat, aber man kann ja schnell einmal die Hämatologie hinzuziehen, sodass die dann darauf dementsprechend reagieren können. Ja.
Welche antibiotische Therapie würden Sie der Patientin mit Sepsis und AML geben?
Ja, gute Frage. Also für die Versorgung der Infektionspatientinnen mit AML gibt es Algorithmen, Guidelines. Bei uns auch wie im AKH üblich ist es so, dass wir eine Therapie geben mit Trazunam, also Piperacillin Tazobactam. Warum gerade Trazunam? Weil wir wissen, dass die Patientin neutropen ist und neutropene Patientinnen neigen besonders dazu, Pseudomonas aeruginosa einzufangen und Infektionen, schwerste Infektionen unter Pseudomonas aeruginosa zu entwickeln. Und wenn man ein Ampicillin Sulbactam gibt, ein Unasyn, kann man diesen Keim mit Pseudomonas aeruginosa nicht abfangen. Da braucht es schon auch die Therapie mit Piperacillin Tazobactam, um auch Pseudomonas aeruginosa abzufangen. Manchmal ist es so, wir geben immer diese empirische Therapie, aber nachdem wir Blutkulturen abgenommen haben und auch Harnbefund abgenommen haben mit Harnanalyse und Harnsticks, also empirische Therapie bitte erst dann, wenn die Blutkulturen gemacht worden sind. Und zusätzlich kann es natürlich sein, dass nach ein paar Tagen man merkt, dass hier das Trazunam vielleicht unzureichend war. Also bitte denkt daran, gleich am Anfang auch eine Therapie gegen Pilze zu geben, eine antifungale Therapie, zum Beispiel mit Posaconazol. Ja. Das würde ich schon sehr empfehlen. Bitte.
Bei diesen Patienten, die ja schon antibiotisch abgeschirmt sind, wie verlässlich ist das Ergebnis? Wie verlässlich ist das? Also, ich meine, es heißt ja immer auf der Normalschätzung quasi, wenn man eine Blutkultur abnimmt, muss man sagen, bevor man irgendein Antibiotikum verabreicht.
Ja.
Jetzt sind die Patienten aber schon antibiotisch abgeschirmt. Wie aussagekräftig ist denn auf die Blutkultur?
Grundsätzlich so, ich habe gemeint, ich verstehe die Frage, ich führe nur kurz aus. Bevor man die Therapie mit Trazunam startet, nehmen wir die Blutkulturen ab. Aber angenommen, unter Trazunam, das habe ich schon viele, viele Male erlebt, kommt es zum Anfiebern, ja, unter Trazunam. Ja. Dann ist es so, dass man Blutkulturen abnimmt und umstellt auf Meropenem und Vancomycin oder Teicoplanin oder Linezolid. Linezolid eher weniger, weil das selber eine Thrombopenie machen kann. Natürlich sind die Ergebnisse der Blutkulturanalyse dadurch etwas beeinträchtigt durch die Gabe von einem Antibiotikum wie Trazunam. Das schreiben wir aber immer auf dem Bogen drauf, dass da eine Behandlung mit Trazunam gerade erfolgt ist seit 5 oder 6 Tagen, sodass die Mikrobiologie das weiß. Grundsätzlich ist es aber so, wenn es eine Blutvergiftung gibt, ist es ja so, dass man dann den Keim mitunter dann erkennt, trotz der antibiotischen Therapie, weil ja die antibiotische Therapie diesen Keim anscheinend nicht abdeckt. Und dann ist es schon wesentlich, dass man hier Blutkulturen hat, weil erst auf dem Boden, auf der Basis der Blutkultur kann man ja die Antibiogramme erstellen und eine zielgerichtete antibiotische Therapie anbieten. Ja.
Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Das nicht der Fall ist, dann herzlichen Dank.
Ich sage danke, danke. Und danke auch euch. Danke.